HMS. Und jetzt? Wie es nach der coolsten Medienhochschule Hamburgs weitergeht, erfahrt ihr hier im Podcast HMS. Und jetzt viel Spaß.
Moin zusammen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von HMS. Und jetzt. Zu Gast ist in dieser Folge Sarah Klünder, die 2018 ihren Abschluss an der HMS gemacht hat. Während ihrer Masterarbeit fing sie bei Rowohlt an und wechselte dann zu Statista. Seit Januar 2025 arbeitet Sarah nun als Consultant und gestaltet die digitale Transformation im Public Sector. Wie sie dazu gekommen ist, das erzählt sie euch in dieser Folge. Los geht's! Ja, hallo Sarah, schön, dass du heute da bist.
Ja, hallo, freue mich.
Ich mich auch. Du bist in Hamburg geboren, du hast viel Zeit in Kiel verbracht, deine Jugend hast du in Kiel verbracht und dabei bin ich drüber gestolpert, dass du im Opernchor warst. Was ist denn ein Opernchor?
Also, wenn man sich ein Opernstück vorstellt, dann hat man da ja verschiedene Solorollen, aber in den meisten Opern gibt es eben auch Chöre. Chöre haben begleitende Funktion oder machen das Bühnenbild auch einfach manchmal schöner und voller. Die Oper Kiel hält sich den Luxus eines hauptamtlichen Chores, eines Extrachores und einen riesigen Kinder- und Jugendchor. Zu meiner Zeit waren das in den besten Zeiten so 120 Kinder, die durch alle Altersstufen gehen, also wirklich von 4 bis 18, 19, 20 Jahre. Und in diesem Chor war ich. Und je älter man wird, desto mehr Verantwortung gibt's dann auch vor und hinter der Bühne. Und das war ein großer Teil meines Lebens.
Schön. Singst du immer noch heute?
Ich singe heute immer noch. Ich habe während meiner HMS-Zeit gar nicht gesungen, einfach weil mich das hier voll gefordert hat. Und habe dann während Corona gemerkt, dass ich das dringend wieder haben möchte und brauche. Und zu dem Zeitpunkt war es natürlich besonders schwierig, einen Chor zu finden, der überhaupt probt. Singen war ja sehr eng verknüpft mit dem ganzen Gesundheitsregeln, natürlich verboten, in Gruppen zumindest für einen gewissen Teil. Und ich habe mir dann eine Gesangslehrerin gesucht, denn das war zu dem Zeitpunkt in Ordnung. Und bei der bin ich bis heute, gehe jeden Freitag dahin. Das ist der Abschluss meiner Woche. Ich komme da zur Ruhe, finde mich in meinem Körper wieder und nicht mehr in meinem Kopf. Und das ist ein toller Ausgleich. Und das ist, manche beschreiben das so wie Meditation quasi. Man kommt wieder in den Körper, atmet, beschäftigt sich nur mit dem, was sich wirklich vor einem befindet. Also nur mit der Partitur, nur mit den Noten. Hat eine Sache, auf die man sich konzentriert und nicht 20 oder mehr. Und das ist für mich weiterhin wichtig.
Ja, schön, dass du nach deiner HMS-Zeit dann doch wieder zum Gesang gefunden hast.
Ja, total.
Genau, du bist gebürtige Hamburgerin. Heute bist du wieder in Hamburg. Ja. Aber 2010 warst du noch in Kiel. Da hast du dein Abitur gemacht.
Genau.
Was hast du denn danach gemacht?
Das hatte ich mich damals auch gefragt. Was machst du jetzt? Zu dem Zeitpunkt war ich, wie gesagt, noch eng verbunden mit der Oper Kiel und einige meiner besten Freunde haben sich dann fürs Musikstudium entschieden. Auch das war für mich eine Frage damals. Was für mich wichtig war, dass der nächste Schritt mich nicht unbedingt weiter wegführt vom der Kultur, von einem Kulturbetrieb habe mir überlegt, was ich machen kann, was mich aber noch nicht direkt in ein Studium quasi führt. Denn ich war noch sehr unsicher, was ich eigentlich studieren möchte. Hatte geguckt, was gibt es eigentlich so in Deutschland oder vielleicht auch im Ausland, was mich interessieren würde, um später mal wirklich fit zu sein, dafür im Kulturbetrieb zu arbeiten. Denn künstlerisch wollte ich nicht tätig sein, das war dann klar. Aber es gibt ja sehr viele andere Jobs in der Kultur. Und hatte mir überlegt, wie ich da möglichst nah dran kommen kann mit schon einem Studium, was mir ein Studium da vielleicht schon bieten und vermitteln kann. Und es gab sowas auch in Hamburg und gibt es bis heute immer noch, und zwar an der KMM. Und die bilden da ein Kulturmanagement-Studium an. Also das Äquivalent eigentlich zum Medienmanagement. Und das war damals aber nur im Fernstudium möglich und im Bachelor glaube ich auch noch gar nicht, sondern nur im Master. Deswegen schloss ich das so für mich aus und ich war am Überlegen, was ich machen kann, um trotzdem praktische Erfahrung zu sammeln und auch für mich, und das ist das große Thema, glaube ich, meines beruflichen Werdegangs, mich auszuprobieren, zu gucken, wie ich wirksam werden kann, wie ich wirksam bin in einem Kulturbetrieb, und habe mich dann fürs FSJ beworben. und war dann angenommen worden für ein FSJ an dem wirklich hinterletzten Ort, ganz im Nordwesten Schleswig-Holsteins in Klangsbüll. Das kennen vielleicht einige, das ist vor der Küste Sülz im Prinzip die letzte Haltestelle. Das ist der große Parkplatz, wo alle Leute ihre Autos abstellen, bevor es dann auf die Insel geht. Das ist genau an der dänischen Grenze. Da hat man teilweise schon dänischen Handyempfang, dänischen Radioempfang und so. Also das ist schon ein internationales Gebiet sozusagen. Da verlaufen die Grenzen oder verliefen damals die Grenzen sehr fließend. Und da gibt es einen soziokulturellen Hof, also einen Hof, wo Lesungen stattfinden, aber auch Kino, Märkte und unfassbar viele Konzerte. Also bis heute werden da sehr viele Konzerte eben ausgerichtet. Und das geht von Rock, Pop, Schlager, aber eben auch klassische Musik, Coverbands und alles Mögliche. Und dort gibt es halt immer eine FSJlerin, die da das Team immer unterstützt. Und ich hatte das Glück, damals dann eben diese Stelle bekommen zu dürfen und habe da unfassbar viel gelernt über das Arbeiten in selbstorganisierten Organisationen. Dort gibt es sehr viele Ehrenamtliche, die mitarbeiten. Die sind das Rückgrat dieser ganzen Organisation, dieses ganzen Kulturbetriebes. Es gibt eine hauptamtliche Geschäftsführerin, die da am Ende des Tages die Verantwortung für trägt. Es gibt einen Förderverein, die natürlich auch wichtige Stakeholder sind. und da wird immer ein strammes Programm immer jedes Jahr neu aufgezogen. Teilweise kommen natürlich auch Künstler und Künstler gerne wieder. Es gibt auch einen Ferienbetrieb, würde ich sagen. Es gibt da Ferienwohnungen und auch Hochzeiten und solche Sachen. Also sehr breit gefächert und die Aufgaben der FSJ-Line sind genauso breit. Also von Bierzapfen bis Abrechnung machen und GEMA-Abrechnung und solche Sachen, KünstlerInnenbetreuung, wird da alles gemacht. Und das war alles, was ich mir gewünscht hatte und mehr.
Ja, du hast auf jeden Fall ordentlich die Werbetrommel gerührt. Ja. Also auf dem Weg nach Sylt dann doch vielleicht nochmal einen kurzen Stopp machen.
Auf jeden Fall. Klangsbüll, der Charlottenhof, tolles Programm, fast jedes Wochenende, vor allen Dingen im Sommer. Solltet ihr euch angucken.
Sehr gut. Ja, du hast ja auch ein FSJ gemacht, um dich erstmal so ein bisschen zu finden, beziehungsweise für dich zu entscheiden, was du studieren möchtest. Du hast dann am Ende im Jahr 2012 dein Studium der Kulturwissenschaften angefangen. War das dann die richtige Wahl?
Absolut. Das war der perfekte Anschluss. Es gab noch einen kurzen Zwischenstopp in Flensburg. Da habe ich für ein Startup gearbeitet. Und dann hatte ich Kontakt mit jemandem aus dem FSJ-Jahrgang und die hatte berichtet, dass sie in Lüneburg gelandet war. Und ich hatte mir ehrlich gesagt noch nicht so viele Fragen gestellt und auch noch gar nicht so eine große Vorstellung gehabt. Und ich hatte einfach gefragt, ob ich sie besuchen kommen kann. Und das hatte ich dann gemacht. Und dann war ich für ein paar Tage in Lüneburg und habe mir das angeguckt. Und das war auch einfach ein richtig toller Ort. Ich habe das Glück gehabt, die Tage da zu verbringen, wo das Lunatic Festival in Lüneburg stattfindet. Und das ist dann nochmal eine ganz besondere Atmosphäre. Das ist ein studentisch organisiertes Musikfestival, was dort jedes Jahr stattfindet im Sommer. Und da ist der Ort einfach nochmal ganz anders am Leben. Sehr lebendig und sehr vibrant, würde man, glaube ich, sagen. Und hatte auch die Gelegenheit, in ein paar Kurse reinzugucken, in Vorlesungen mich reinsetzen zu dürfen. Und so hatte ich irgendwie innerhalb von wenigen Tagen so einen richtig guten Querschnitt. Und das hat mich sehr überzeugt davon, wie die Uni funktioniert, wie das Campusleben funktioniert, was die Studieninhalte sind und einfach auch, was für ein Typ Mensch da einfach rumläuft. Und ich habe mich sehr wohl gefühlt von Anfang an. Das war ein sehr klares Signal dafür, dass ich mich auf jeden Fall bewerbe. und aber auch, wenn ich genommen werden sollte, dass es ein ganz heißer Kandidat war, ja.
Ja, man merkt auf jeden Fall auch, dass du strahlst, wenn du irgendwie über das Studium redest.
Ja.
Kultur ist ja ein roter Faden bei dir.
Ja.
Trotzdem hast du dich ja dann doch für Medienmanagement beziehungsweise für die Medienbranche entschieden.
Ja.
Wie kam denn so der Shift?
ungeplant. Auf jeden Fall. Wie das häufig so ist, manchmal passieren die Sachen mit einem eher und man sieht vielleicht Chancen und Begegnungen irgendwie und sieht die irgendwie als ein als einen Anlass, da mal nach etwas mal genauer nachzuschauen. Ich hatte zu dem Zeitpunkt meinen Mann kennengelernt, der damals beim Radio gearbeitet hatte hier in Hamburg und dadurch kam das Thema Journalismus wieder mehr in meinen Wirkungskreis sozusagen. Bei mir war das so, dass ich in einer Familie groß geworden bin, wo Politik und auch Journalismus sehr, sehr groß geschrieben wird. Aber Das war für mich sozusagen eher eine Art Liebhaberei. Also Journalismus, Medien, das ist etwas, womit wir uns im Privaten viel beschäftigt haben. Aber das ist nicht so, womit man sein Geld verdient. Also das ist irgendwie so ein bisschen diffus, das ist vielleicht nicht so richtig handfest. Was ironisch ist, weil wir ja schon irgendwie mit der Kultur, was vielleicht andere Leute auch nicht als so mega seriöses, klassisches Berufsfeld vielleicht ausmachen würden, hatten wir aber in der Familie irgendwie mehr zu tun. Und ja, und dann habe ich viel in den Beruf meines Mannes und in die journalistische Tätigkeit meines Mannes reingucken können, habe da viel mitbekommen. Und dann hatte ich noch im Studium eine Dozentin, die mich da auch unterstützt hat, mich auch nochmal mit den Fragestellungen aus den Medienwissenschaften mich mehr auseinanderzusetzen. Und so kam es dann, dass ich meine Bachelorarbeit halt mit einem Medienschwerpunkt abgeschlossen und geschrieben hatte. Und dadurch hatte sich halt so diese nächste Möglichkeit, diese nächste Pforte für mich so geöffnet. Also, vielleicht ist Kultur doch nicht irgendwie so die Antwort, obwohl sie eine große Leidenschaft auf jeden Fall für mich ist. Aber vielleicht ist es gar nicht das, wo es beruflich hingeht, und vielleicht gibt es da noch mehr. Und um das wieder praktisch auszuprobieren, habe ich dann zwei Praktika gemacht. Und das erste war bei Klassikradio. Das war für mich so der Hybrid zwischen Kultur und Medien. und das hat mir auch viele Einblicke gegeben. Klassikradio ist ja Teil einer Aktiengesellschaft und funktioniert, glaube ich, nochmal auch besonders. Als Privatradio. Und dann dachte ich auch irgendwie, aber irgendwie ist es noch nicht so richtig das. Es ist für mich zwar schon Medien, aber so richtig irgendwie Journalismus ist es auch noch nicht. Habe ich mir überlegt, okay, also zu dem Zeitpunkt war ich dann auch schon wieder zurück in Hamburg, muss man sagen. Ich habe damals dann schon zusammen gewohnt. Und ich habe mein Bachelorstudium dann quasi nur noch so aus der Ferne wahrgenommen. Und dann habe ich überlegt, okay, was ist so das, so der Goldstandard von Journalismus, den ich mir vorstellen kann, und habe mich dann bei der Zeit beworben. Und dann hieß es, ja, die Praktikumsstelle, die haben wir jetzt schon leider vergeben, aber Sarah, wir haben ja noch eine andere. Hättest du Lust, dafür ein Gespräch mal reinzukommen? Und ich hatte noch gar nicht so eine richtige Vorstellung, was das eigentlich ist. Das war dann ein Unternehmen, wie man halt so sagt. Das sind diejenigen Leute bei der Zeit gewesen, die halt auch zum Beispiel Auftragsarbeiten angenommen haben für unterschiedlichste Produkte, sage ich mal. Also Medienprodukte, aber digitale Seiten, also wenn es darum ging, Kampagnenseiten oder sowas zu entwerfen, aber auch alles begleitend für Kongresse und Messen und solche Sachen. Die hatten jemanden gesucht, der im Projektmanagement dort eben auch noch eine Praktikumsstelle füllen kann. Das ist eine Praktikumsstelle, die, glaube ich, zu dem Zeitpunkt auch immer wieder laufend besetzt worden ist. Und da wurde ich genommen und ich wusste noch gar nicht, was mich so richtig erwartet, und habe dann dort schon mal einen richtig guten Einblick wieder bekommen in den Medienbetrieb halt von einem richtig journalistisch arbeitenden Haus, aber da wieder so ein Sonderfall so ein bisschen. Und dort habe ich dann zwei Personen kennengelernt. Die eine war noch an der HMS. Und die andere hatte schon seit einigen Jahren ihren Abschluss gemacht und hatte sich da richtig hochgearbeitet und richtig guten Job dann schon gehabt zu dem Zeitpunkt. Und beide hatten mir aus ganz unterschiedlichen Perspektiven, aber beide auch sehr begeistert von der HMS erzählt. Und zu dem Zeitpunkt hatte ich eigentlich noch für mich den Plan gefasst, Kulturmanagement zu studieren an der KMM, hatte mich auch für andere Masterstudiengänge im Norden, sage ich mal, beworben, auch noch an der Leuphana in Lüneburg und auch nochmal in Flensburg und in Kiel. Aber für mich war klar, ich bleibe im Norden. Und dann hatten sie mir die HMS empfohlen, mir sehr ans Herz gelegt und mich animiert, überzeugt, mich doch da mal auch ins Bewerbungsverfahren zu begeben. Dann hatte ich eben einige Bewerbungen abgeschickt und dann kam irgendwann auch die Einladung zum Assessment Center von der HMS.
Ja, sehr schön. Lass uns gerne über deine HMS-Zeit sprechen. Mhm. Ich habe selbst ein sozialwissenschaftliches Studium gemacht, und wenn man dann hört, okay, Digital- und Medienmanagement ist ein MBA, also Master of Business Administration, hat man vielleicht auch erstmal Respekt vor diesen ganzen BWL-Themen. Wie ist es dir denn da so ergangen?
Ja, absolut. Genau das war auch eines meiner Themen, als ich mich beworben hatte. Ich hatte im Kulturwissenschaftenstudium an der Leuphana, hätte ich schon die Gelegenheit gehabt, auch BWL im Minor zu studieren. Also an der Leuphana gibt es Major und Minor, also Hauptfach und Nebenfach. Und das haben auch viele KulturwissenschaftlerInnen gemacht, um genau eben diese Kombi zu haben. Ich hatte mir das damals noch nicht zugetraut. Für mich war das also ein Buch mit 7 Siegeln. Das ist etwas, was ich mir nicht zutraue. Das ist etwas, was zu weit weg von meinem Naturell ist. Ich kann nicht mit Zahlen. Das waren so alles so Glaubenssätze. Ich kann nicht mit Daten. Ich kann nicht mit Statistik. Und das sind halt alles so Glaubenssätze gewesen, die ich damals so hatte. Und mir graute es davor etwas und hatte mich hier in den Vorgesprächen genau eben informiert oder mich erstmal vor allen Dingen gewundert, warum brauche ich denn kein BWL, um hier den Master machen zu dürfen. Und dann wurde mir das genau erklärt, dass eben der Studiengang so aufgebaut ist und die Studienordnung auch so aufgebaut ist, dass das eben ohne weiteres möglich ist. Und ich sag mal, in Anführungszeichen, wir kriegen dich da schon durch. und das war auch genau die Situation im Assessment Center eigentlich, dass ich da auch schon gemerkt habe, also ich scheine irgendwie doch ja ein zumindest nicht ganz untalentiert zu sein in diesen Bereichen. Und ich wurde im Assessment Center auch gefragt von Armin Roth, Frau Klöner, sagen Sie mal, also warum wollen Sie denn überhaupt Kulturmanagement studieren? Also das steht ja schon, also ich glaube, da können wir Ihnen mehr bieten. Und dann meinte ich so, wie meinen Sie denn das? Und dann meinte er, ja, Frau Klöner, also wenn Sie hierher kommen, dann kriegen Sie von uns das ganze Schweizer Taschenmesser. Dann kriegen Sie das normale Klappmesser, aber auch die Säge und die kleine Schere und die Pinzette und alle Werkzeuge, die Sie brauchen. Und wenn Sie wollen, dann können Sie ja immer noch zurück an die Oper und dann können Sie da immer noch irgendwie Kulturmanagement machen. Aber gucken Sie sich das bei uns doch erstmal an. Und also zeigt es ja vielleicht auch gerade, dass ich dieses Gespräch oder diese Aussage von Armin irgendwie noch so ein bisschen im Kopf habe, immer noch hängen geblieben. Ja. War ein guter Pitch auf jeden Fall.
Ja, auf jeden Fall.
So war es dann auch. Ich habe das ehrlich gesagt sehr ernst genommen. Also, dass ich hier eben alle Werkzeuge bekomme und damit eben auch in Zukunft eine Wahlfreiheit habe. Also mir im Prinzip mit diesem Studium die Möglichkeit gibt, eben genau auch diese Hürden, wie eben Betriebswirtschaft, überhaupt irgendwie alles, was mit Zahlen zu tun hat, ein besseres Verständnis und vor allen Dingen halt auch, und das war es ja auf jeden Fall, irgendwie eine gewisse Angst auch abzubauen. Also und da für mich halt ein größeres Selbstvertrauen natürlich zu entwickeln und aber auch, und das sollte sich dann später in meiner Karriere dann zeigen, sehr viel Spaß sogar mit diesen Themen.
Ja, du hattest gesagt, dass du viele Optionen dir angeschaut hast. Mhm. Am Ende ist es dann die HMS geworden. Mhm. Kannst du dich noch an den Moment erinnern, ab dem du wusstest, okay, ich bin hier richtig?
Ich glaube, es gab einen Moment, bei dem ich das schon wusste, dass ich hier richtig bin. Und es gab den Moment, wo ich in dem Moment wusste, dass ich richtig bin. der Moment, wo ich wusste, dass ich wahrscheinlich richtig sein werde, waren alle Momente, wo ich Kontakt hatte mit Personen, die mit der HMS in Verbindung standen. Also eigentlich schon damals bei der Zeit. Dann die Vorgespräche mit den Mitarbeitenden hier im Assessment Center. Das waren alles, wenn das keine positiven Erfahrungen gewesen wären, hätte mich, wie soll ich sagen, meine Intuition davor bewahrt, weitere Schritte sozusagen zu gehen. Und der Moment, wo ich wusste, dass ich hier richtig bin, war witzigerweise hier vorne auf dem Balkon. Das war der erste Tag, wo es hier richtig losging, als dann hier irgendwie alle aus meinem Jahrgang rumgewuselt sind und irgendwie alle dieselbe, vielleicht ein bisschen esoterisch, aber so dieselbe Energie hatten, denselben Vibe so ausgestrahlt haben, alle irgendwie unfassbar gespannt waren darauf, was jetzt passiert die nächsten 2 Jahre und alle so diesen gleichen Drang hatten, jetzt endlich loszulegen.
Ja, scheinbar war deine Zeit an der HMS ja eine sehr prägende Zeit. Du hast dich ja doch immer umorientiert. Mhm. Wenn du so an die Zeit zurückdenkst, was war so der prägendste Moment für dich?
Ich glaube nicht, dass es einen prägendsten Moment gab, aber ich weiß, dass hier an der HMS immer, wenn wir, und davon hatten wir ja sehr viele Gelegenheiten, immer Kontakt hatten mit Unternehmen, mit Personen außerhalb der HMS. Das war immer etwas, was mir gezeigt hat, das, was hier an der HMS gemacht wird, hat Relevanz für Personen, für Unternehmen außerhalb der HMS, also die nicht Teil des Kults sind. ich hatte immer das Gefühl, dass ich damit eine gute Entscheidung getroffen hatte, dass ich hier irgendwie in einem in einem Umfeld gelandet bin, wo wir wirksam werden können. Also genau dieser Drang, von dem ich gerade gesprochen hatte, den irgendwie alle hatten, dass wir dafür halt Ventile finden werden. Das war irgendwie, hat sich eigentlich bei jeder Afterwork-Veranstaltung, jedes Mal, wenn wir einen Gast hier hatten für Gespräche oder wenn wir unsere Praxisprojekte dann hatten und so, das waren immer Momente, wo ich das Gefühl hatte, ich merke hier lernen wir was, hier werden wir irgendwie auch geprägt und das wird ein wichtiger Teil unserer Entwicklung sein.
Ja, ganz interessant oder auch ganz spannend sind ja die von dir eben erwähnten Praxisprojekte. Ich glaube, da spreche ich für alle Studierende, die sind auch so ein bisschen die Highlights in dem Studium. Mit welchen Unternehmen durftest du denn zusammenarbeiten und was habt ihr da so gemacht?
Ich hatte meine Praxisprojekte mit Xing, mit Watson.de, das Newsportal, und das dritte war, lass mich überlegen.
Mit der Tagesschau.
Ja, mit der Tagesschau, ja. Danke. Wow. Mit der Tagesschau. Und das Coole war, erstmal, das sind alles irgendwie Namen und Marken, die ja nicht gerade klein sind. Und das war schon mal total super. Also, dass man direkt merken konnte, wie gesagt, auch wieder dasselbe Thema eigentlich. Also das, was ich hier lerne, das, was ich hier mache, macht Sinn in der echten Welt. Also ich kann damit wirklich etwas anfangen und andere Leute können auch mit meinen Arbeitsergebnissen wirklich damit weiterarbeiten. Es hat eine Wirkung, es hat einen Effekt. Bei Xing war es ein Praxisprojekt, wo wir halt quasi mal das Potenzial einer neuen Sparte ausloten sollten. Da ging es um das Potenzial von FreiberuflerInnen, also wie man eine Plattform schaffen kann, eine neue Plattform schaffen kann, bei der im Gegensatz zu Xing das reguläre Produkt nicht nur ArbeitnehmerInnen vertreten sind, sondern eben auch und entsprechende Arbeitgeber, sondern eben auch Freiberufler. Und da haben wir eine Konkurrenzanalyse gemacht, eine sehr große. Wir haben ein komplettes Konzept für eine solche freiberufliche Plattform entwickelt und hatten da direkten Kontakt mit dem Entwicklerinnen-Team innerhalb von Xing. Und das war ein sehr, sehr guter Austausch und waren dann auch am Ende sehr stolz auf das, was wir da produziert haben. Und das ist dann auch in die Realität mit eingeflossen. Also unsere Arbeitsergebnisse waren dann de facto am Markt. Und das war etwas, was ja schon mal richtig cool war.
Ja, sehr cool.
Ja. Bei Watson.de, da war das damals so, Watson war noch nicht auf dem deutschen Markt. Das war eine Lizenz, die aus der Schweiz kam. Die wurde eingekauft damals von der Telekom, also von T-Online. Und die hatten ein ganzes fertiges Team, die ja schon sozusagen in den Startlöchern standen in Deutschland, bevor Watson dann in Deutschland an den Markt gegangen ist. Und es gab natürlich schon irgendwie ein Marketingkonzept zum Launch. Und wir wurden halt gebeten, da nochmal so ein bisschen, also ich glaube, das erste, was da so im Briefing stand, war, glaube ich, Guerilla-Marketing. Und das wurde dann, glaube ich, nochmal zweimal, dreimal angepasst. Aber am Ende haben wir dann eine Kampagne mit mehreren verschiedenen Maßnahmen uns erdacht. Durften die in Berlin pitchen. Oder das war auch schon bei Xing der Fall. Wir durften direkt vom Vorstand unsere Ergebnisse präsentieren. Wow. Das sind auch Erfahrungen, wie soll ich sagen, die man, glaube ich, sonst normalerweise so mit im Studium vielleicht nicht so häufig macht, da direkt so Vorstandspräsentationen nicht nur zu machen, sondern auch selber dann zu halten und auch dem Feedback und den Nachfragen standhalten zu müssen. Also der kritischen Prüfung dann nochmal wirklich am Kunden nochmal standzuhalten. Und als wir in Berlin gepitcht hatten, hatte das auch erstmal ein positives Signal, aber wurde nicht in der Tragweite realisiert, wie zum Beispiel unser Projekt mit Xing. Ja, und das dritte Praxisprojekt, das haben wir mit der Tagesschau zusammen gemacht. Und da ging es darum, in Social-Media-Strategien reinzugucken. Mhm. Mal zu schauen, was sind da eigentlich die Besonderheiten, was für Potenziale liegen da für die Marke Tagesschau und wie kann man, die Ressourcen und das, was vielleicht schon auf anderen Portalen gelernt worden ist, auch für die neuen Plattformen übernehmen und was vielleicht auch eher nicht.
Ja, diese Praxisprojekte sind ja immer sehr lehrreich und du hast auch gesagt, dass du viel für dich mitnehmen konntest.
Ja.
Was waren denn so die Hauptlearnings?
Bei Xing war es, dass, glaube ich, so unsere interne Struktur unfassbar wichtig war. Also unsere interne Teamstruktur, damit hätte alles stehen und fallen können. Mhm. wir hatten am Anfang uns so gefunden, glaube ich, erstmal als Team. Das erinnere ich noch ziemlich gut. Dann ging es irgendwie ein bisschen drunter und drüber. Und als wir uns dann nochmal zusammengerauft hatten, dann haben wir auch wirklich, also brilliert, würde ich fast sagen. Aber es musste ganz klar sein. Also wer macht hier was? Welche Verantwortung liegt bei wem? Bis wann wollen wir was haben? Wie organisieren wir uns? Klassische Projektmanagement-Themen sind da die Basis, um inhaltlich wirklich gut zusammenzuarbeiten zu können. Und auch eine Erkenntnis aus diesem Projekt ist mir auch bis heute sehr hängen geblieben. Nichts ist selbstverständlich. Nur weil etwas für mich selbstverständlich ist, ist es für den Nächsten halt nicht unbedingt. Also sowohl, wenn es um die methodische Arbeit geht, als auch um die inhaltliche Arbeit. Das ist etwas, was ich bis heute auch jetzt in der Beratung immer wieder im Hinterkopf behalten kann, weil das immer wieder zutrifft. Mhm. Bei Watson.de war, glaube ich, das Wichtigste die Arbeit mit dem Kunden. Ein enges Briefing, Debriefing. Auch da hat Ulrike Meyer uns damals stark unterstützt, dort eben sauber zu arbeiten, da nochmal den Finger in die Wunde gelegt und uns da wirklich geholfen, dass wir einen sehr sauberen Start haben. Das war da sehr wichtig. Und es war ja doch eine sehr sehr marketing-fokussierte Aufgabe. Umso wichtiger eben zu wissen, okay, was hat der Kunde jetzt aufgeschrieben und was ist vielleicht auch das, was wir darüber hinaus noch irgendwie als Mehrwert bieten können. Und vielleicht nochmal mit so einem kleinen extra Kniff, mit so einer kleinen extra Idee da auch nochmal um die Ecke zu kommen. Das war auch sehr wichtig. Und bei der Tagesschau, ehrlich gesagt, also das ist ja ein Riesenunternehmen mit super vielen unterschiedlichen Abteilungen, die sich mit dem Thema Social Media auch beschäftigen oder mit Innovationsprojekten oder mit Business Development Themen am Ende des Tages. Und ich glaube, da war es sehr wichtig, halt immer zu schauen, dass wir uns da nicht verlieren. Also zu gucken, dass wir da bei uns bleiben, dass wir bei unserem Thema bleiben, dass wir schön sauberen Scope haben eigentlich und die Erwartungen an uns auch nicht zu hoch machen. Am Ende des Tages sind wir die Studierenden, die da reinkommen, die nur ein, in Anführungszeichen, Plus bieten können. Wir sind nicht da, um den Tag zu retten. Und dass wir auf jeden Fall immer auf einem Safety-Net auch aufbauen, also und arbeiten. Also selbst wenn was passieren sollte, womit wir selber nicht zufrieden sind, ist es nicht so, dass uns dabei irgendwas der Kopf abgerissen wird oder irgendwie so, sondern ganz im Gegenteil, es wird erwartet, sich auszuprobieren. Dafür werden ja auch Studierende ja reingenommen, eben weil sie eine Außenperspektive haben, weil sie noch nicht so vielleicht eingefahren oder verkopft oder wie auch immer, sondern eben einen frischen neuen Blick eben auch auf die Themenfelder haben und kritisch reingehen und auch prüfen. Wieso macht ihr das denn so? Oder warum wird das so gemacht? Könntet ihr das nicht anders machen? Das sind ja genau eigentlich die wertvolle Input, der da von außen auch eben gewünscht wird.
Ja, und wie du richtig sagst, die Fallhöhe ist nicht so hoch zum Glück. Nein. Das ist natürlich auch ganz nett. Neben den Praxisprojekten hast du auch so noch Praxiserfahrung gesammelt. Mhm. Du warst nämlich beim Next Media Accelerator. Mhm. Und da habe ich mich nochmal gefragt, was ist denn ein Growth Hacker und Dealflow Manager?
Ja, das ist eine Wortschöpfung, die von meiner Chefin damals mir überreicht worden ist, als mein Titel damals dort in meiner Tätigkeit als studentische Hilfskraft. Der Next Media Accelerator ist ja ein Accelerator für Startups hier in Hamburg, in dem Startups eher eines relativ jungen Reifegrads, sage ich mal, hinkommen und ein Programm durchlaufen. Dort bekommen sie Geld und Unterstützung, auch im Sinne von Expertise und auch einem Netzwerk. Und dafür arbeiten sie innerhalb dieses Programms. Und was ich dort gemacht habe, war im Rahmen dieser Dealflow Growth Hacker Tätigkeit, ging es eben darum, neue Startups ausfindig zu machen, die eben geeignet wären, das Programm zu durchlaufen, die zu animieren, sich anzumelden, also für das Programm zu applyen. Und dann auch sozusagen so eine leichte Onboarding-Kurve sozusagen mit uns zu machen. Aber im Prinzip habe ich da auch viele andere Funktionen des Programms mit begleiten dürfen. Sei es die Präsentation und die Abendveranstaltung, die wir so hatten. Aber auch die Startups auch teilweise bei allen Fragen und Prozessschwierigkeiten auch mit beiseite zu stehen, ja.
Ja, schön, dass du da auch so ein bisschen Startup-Luft indirekt schnuppern konntest. Ja. 2018 hast du dann deinen Abschluss gemacht und dein erster Job war dann im Verlagswesen bei Rowohlt. Wie war dann so der Sprung vom MBA, vom Vollzeit-MBA in den Vollzeitjob?
Der lief parallel ab.
Oh, okay.
ich hatte beim Next Media Accelerator ja Einblick gewinnen dürfen in die ersten vollen digitalen Projekte und Produkte, die ich so wirklich vom Nahen erlebt habe. Ich habe zum ersten Mal gesehen, wie eigentlich gecodet wird. Ich habe zum ersten Mal gesehen, wie was ist ein Frontend, was ist ein Backend, wofür braucht man eigentlich dieses UX und dieses UI und was haben die miteinander zu tun und all diese Schlagwörter, die man vielleicht irgendwie vorher schon mal so irgendwie hat rumgeistern hören, die haben dann irgendwie richtig Sinn gemacht und die habe ich das erste Mal in der Praxis erleben dürfen. Und habe Startups ja in agiler Form da ihre Produkte entwickeln sehen. Und damals war es so, dass der ehemalige Geschäftsführer vom Rowohlt Verlag hier in der HMS war, der Peter Kraus vom Kleff. Und der hatte erzählt, dass Rowohlt bald einem eklatanten Change unterworfen sein wird. Und damals war es so, dass der Rowohlt Verlag von Rheinbeek außerhalb, also vor den Toren Hamburgs, an den Hauptbahnhof, wo er jetzt heute nämlich ist, umziehen wird. Und dieses Projekt war bereits in Planung, aber eben noch nicht angelaufen. Und er hatte das erzählt und erwähnt und er hatte auch gesagt, wenn sich jemand in Zukunft beim Rowohlt Verlag bewerben möchte, sind wir herzlich eingeladen und man könne sie jederzeit ansprechen. Und das hatte ich dann beim Wort genommen und habe ihn direkt an dem Abend noch angesprochen und ich meinte, das klingt ja interessant. Darf ich ihre Karte haben? Und dann gab er mir seine Karte und ich hatte ihn angeschrieben und ich meinte, wenn man da irgendwie an diesem Mammutprojekt mitwirken kann, fände ich das total interessant. Und gesagt, getan, ein paar Wochen später hatte sich die Projektleiterin bei mir gemeldet vom Rowohlt Verlag. Ich war da noch mitten im Sommer, es war noch bevor wir unsere Masterarbeit angemeldet hatten und ich hatte dann direkt ein Bewerbungsverfahren durchlaufen und eine Zusage bekommen, aber mit der Bedingung, dass ich vor meinem Abschluss anfange. Und da musste ich erstmal schlucken, weil mir klar war, dass ja hier noch so ein paar Sachen offen sind an der HMS, unter anderem die große Masterarbeit. Und dann hatte ich gefragt, ob es möglich sei, dass ich mit denen zusammen meine Masterarbeit schreibe und hatte auch hier im Haus mit meinen Dozierenden und Betreuenden abgesprochen, ob die das überhaupt empfehlen und hatte das sozusagen alles so arrangiert, dass es halt auch im Parallel laufen kann. Und so war es dann. Ich hatte dann meine Masterarbeit zu dem Thema des Umzuges nämlich geschrieben. Und hatte dann in Teilzeit schon bei Rowohlt angefangen zu arbeiten.
Ja, klingt auf jeden Fall so, als hätte sich das dann doch gut gefügt. Man sammelt ja auch in den Praxisprojekten schon so ein bisschen Erfahrung im Projektmanagement. Jetzt stelle ich mir aber das Projektmanagement bei so einem großen Projekt doch nochmal ganz anders vor. Wie war das so für dich? War das herausfordernd oder bist du da relativ schnell reingekommen?
Reingekommen ist gar kein Problem, eher rauskommen. Also ich würde sagen, also ich habe alleine schon durch irgendwie meine ganze Tätigkeit in der Kultur, wo jede Aufführung ein Projekt ist, und aber auch in meinem FSJ, wo natürlich auch jede Saison irgendwie als ein Großprojekt angesehen werden kann, natürlich schon gewisse Vorerfahrungen gehabt und auch beim Next Media Accelerator natürlich auch. Dort laufen irgendwie Dinge mit einem Start und einem Ende und alles ist nicht so richtig miteinander vergleichbar. Es ist immer wieder aufs Neue auf eine gewisse Art und Weise. Und ich würde auch sagen, dass ich sehr krisenresistent bin und sehr, wenn es so turbulente Zeiten gibt, dann fühle ich mich erst so richtig wohl. Und bei Rowohlt war das ein riesiges Change-Projekt auf allen Ebenen. Denn es ist ja nicht nur der lokale Wechsel gewesen, also von Schleswig-Holstein rein nach Hamburg, sondern damit wurden halt auch ganz viele andere Prozesse angepasst, verändert, die Möglichkeit sozusagen beim Schopfe gepackt, um auch ganz viele andere Sachen zu realisieren. Das ist erstmal für die Mitarbeitenden natürlich, die sonst vor allen Dingen, eher, würde ich mal sagen, Regelmäßigkeit genossen haben und Verlässlichkeit und irgendwie Vorhersagbarkeit als Teil ihres Alltags, ihres Arbeitsalltags sehr geschätzt haben, dann natürlich erstmal heftig. Als ich Teil des Projektes geworden bin, wurde gerade erst kürzlich die G Suite, also Google und das ganze, die ganze Arbeitsumgebung eingeführt und vorher wurde halt noch mit Serverordnern, wie man das damals so hatte, halt mit so einer Logik gearbeitet, nicht kollaborativen Dokumenten. Also das heißt also, ja, von einer wenig kollaborativen, wenig digitalisierten, wenig agilen Arbeits Logik zu eben halt dem Standard, den wir heute so kennen, eben gewechselt. Und das war für mich natürlich der Standard, in dem ich halt irgendwie schon immer gearbeitet habe die letzten Jahre. Und für mich war es, glaube ich, das Ankommen im Projekt rein strukturell und vom Aufbau und von der Organisation her gar nicht das Thema, sondern vor allen Dingen, dass ich als Individuum oder dass ich als Person verstehe, wie krass dieser Change eigentlich ist für die Personen, die da halt im Verlag arbeiten. Ein Verlag, der über 100 Jahre alt war zu dem Zeitpunkt, der auch ja mal in Hamburg gewesen ist vor über 100 Jahren. Und dort eben im Prinzip alle Zelte abgerissen hat und dann in Hamburg sich irgendwie neu finden musste. Und das war für mich nicht neu, generalistisch zu arbeiten. Also von welche Kaffeemaschinen haben wir eigentlich in einem Jahr bis zu wie läuft dann der kollaborative Prozess zwischen den unterschiedlichen Redaktionen und der Herstellung ab. Das Coole war, dass ein Teil meines Jobs auch IT-Projekte waren. Also dort, das war auch eben Teil des Change, dass dort mehrere IT-Projekte eben auch realisiert worden sind und da wurde ich dann als Junior-Projektleiterin auch für einen Teilbereich da verantwortlich gemacht und hatte da einiges mitnehmen können aus meinem Job, den ich davor hatte beim Next Media Accelerator, konnte das dann quasi da mehr oder minder direkt anschließen beziehungsweise vertiefen und andere Sachen waren eben, wie soll ich sagen, sehr weltliche Themen, eben genau diese Sachen. Wie sollen die Büros aussehen? Was kommt da rein? Wer sitzt wo? Machen wir Großraum oder Einzelbüro? Und
Du hattest gerade gesagt, dass Rauskommen schwieriger als Reinkommen war. Ja. Nach einem Jahr bist du dann wieder rausgekommen. Du bist nämlich zu Statista gegangen. Was genau hast du denn bei Statista gemacht?
Das ist sehr schwer zu beantworten. Ich habe alles Mögliche bei Statista gemacht. Ich habe da angefangen in der Position Assistenz der Geschäftsleitung Produkt und IT. Das ist so eine klassische Stabsstelle. Ich glaube, heute heißt sie Chief of Staff. Da habe ich zunächst erstmal mir versucht, einen Überblick zu schaffen, was diese Abteilung eigentlich macht. Und es war sehr, 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 sehr viel. Und man kann sich vorstellen, eigentlich alles, was mit dem digitalen Endprodukt zu tun hat, also das Erstellen der Website, das Hosten, das Verwalten der Website und aller Daten, die draufgehen und runtergehen, aber eben auch das ganze Online-Marketing, der ganze Verkauf über die Website, also all diese Themen waren eben Teil, die und noch mehr, waren Teil dieser Abteilung. Und die eigentliche Content-Produktion, also da, wo verschiedene Redaktionen an Inhalten arbeiten, das war nicht Teil von uns. Dann gab es noch einen ganz eigenen Bereich Sales und Account Management und noch andere Bereiche. Und damals war das so, dass es eine Doppelspitze gab, ein CTO und ein CPO, also eine Person, die für Technology verantwortlich ist und eine für Product verantwortlich ist. Und damit waren die Themen relativ klar eigentlich aufgeteilt, aber nach einer gewissen Zeit ist auch der CTO dann gegangen und dann lag alles bei einer Person. Das heißt, auch zu dem Zeitpunkt ist mein Scope damit nochmal breiter geworden. Zusammenfassend kann ich sagen, dass vor allen Dingen, also ich hatte bei Statista angefangen, etwa ein halbes Jahr oder so vor Corona. Und wir hatten alle ganz normal im Büro gearbeitet und wie man diese Geschichten halt kennt. Und dann von heute auf morgen mussten wir halt irgendwie zusehen, dass wir irgendwie die Leute ins Homeoffice bekommen. Und auch die Geschichte wurde, glaube ich, schon hunderttausendfach erzählt. Wir standen dann im Büro, gucken uns gegenseitig an. Das war, glaube ich, der Donnerstag oder der Freitag. Bevor es dann hieß, alle müssen zu Hause bleiben und da haben wir uns halt angeguckt und überlegt, okay, können diese Abteilung, kann ganz Statista eigentlich von zu Hause aus arbeiten? Und genau mit solchen Fragen habe ich mich dann erstmal beschäftigt, eine ganze Weile. Also wie arbeiten wir eigentlich remote zusammen als Abteilung? Wie arbeiten wir remote zusammen mit anderen Abteilungen? Wie kriegen wir das hin, ein Teamgefühl auch beisammen zu halten? Also so eher organisatorische Fragen und HR-Fragestellungen teilweise und halt alle Sonderprojekte, die es halt so gab, die halt nicht bei einem anderen Team inhaltlich lag, sind halt bei mir auf dem Schreibtisch gelandet. Und das war wirklich auch von bis. Das sind konkrete Entwicklungen auf der Website gewesen. Also hier, wir haben ja einen bestimmten Bereich, den wollen wir überarbeiten. Oder auch so teilweise Legal-Sachen oder Datenschutzthemen waren teilweise dann eben Projekte, die ich dann als Themen überreicht bekommen habe, dann Projekte draus geschnitten habe und die dann eben mit den unterschiedlichsten Abteilungen quer durch ganz Statista und dann durchführen konnte, durfte, sollte. Ja.
Okay, das heißt, du warst erstmal ganz lange Assistentin für CPO und CTO. Mhm. Dann warst du aber am Ende Senior Product Program Managerin. Mhm. Was waren denn da so deine Aufgaben?
Ja. Nach etwa anderthalb Jahren bin ich gewechselt in ein Team, was damals schon in ähnlicher Form bestand, aber auch sich dort wieder in einem Change befunden hat. Corona war dann durch und es ging wieder so Richtung Büro wieder langsam aber sicher. Und dort war es eben so, dass ein Bereich sich langsam neu gefunden hat, zu dem auch die UI und UX-Teams eben dann dazugelegt worden sind. Und dieser Bereich wurde dann neu benannt mit Product Intelligence. Und das Product Intelligence-Team hat ganz viel mit User-Daten gearbeitet, also wie wird unser Produkt überhaupt genutzt, was können wir davon ableiten und können es dann sozusagen wieder zurück in die Organisation geben, also die Produktentwicklung letzten Endes sozusagen beeinflussen und auch verbessern. Und andere Themen sind da auch eben die klassischen Online-Marketing-Themen, also Performance-Marketing, aber eben auch SEO und SEA und alles, was mit dem direkten Verkauf auf der Plattform zu tun hatte. Denn diese sehr kleine Abteilung damals, das waren, glaube ich, so 16 Leute, hatten die volle Inbound-Verantwortung und war für alles verantwortlich, was halt über die Plattform verkauft worden ist. Und Statista war damals ist heute eigentlich immer noch, hat einen sehr starken, sehr großen Outbound-Sales, also wo Leute wirklich von Person zu Person klassisch verkaufen. Also Statista ist ja ein B2B-Produkt vor allen Dingen. Und deswegen wurde ja die Beziehung halt von Mensch zu Mensch da sehr lange sehr aufrecht gehalten. Und im Bereich Product Intelligence lag halt eben diese Inbound-Sales-Verantwortung. Und da gab es einen VP, einen Vice President, und der hatte damals mich gefragt, kannst du mir helfen oder kannst du mich dabei unterstützen? Wo siehst du hier Potenziale, dieses Team, also A, wachsen zu lassen, professioneller zu werden und halt aber auch wirklich, weil wir waren ja wirklich nicht so viele, vor allem im Betracht zum, im Anbetracht zum Rest des Unternehmens, kannst du mir helfen, sozusagen auch diese Potenziale, also die Ressourcen, die wir ja haben, eben bestmöglich auch eben einzusetzen? Und da hatte ich dann mir mit ihm zusammen einen Modus quasi ausgedacht, wie wir ja gut Themen identifizieren können, die ich dann auch übernehme und teilweise entweder selber bearbeite oder Projekte draus schnüre, die innerhalb unserer Abteilung oder zusammen mit anderen Abteilungen vielleicht umsetzen lassen oder werden können. Und das waren auch wieder Themen von bis. Also von, wir arbeiten jetzt alle in Jira und Confluence und wir arbeiten jetzt in einer richtigen Ticketstruktur, wie eben auch schon das Product Development auch eben schon längst. Oder auch Anforderungsmanagement, ganz simpel. Also wer kann eigentlich bei uns Anfragen reinkippen? Wie bearbeiten wir die? Und was sind aber auch die Themen, die unsere eigenen Ziele sozusagen vertreten? Und was ist eigentlich unsere eigene Agenda? Und was ist unser Stake eigentlich in all dem? Und dort hat sich für mich und auch schon vorher schon ein ja super wichtiges Thema herauskristallisiert. Das war eben die dateninformierte Produktentwicklung letzten Endes. Das war vorher schon in meiner Stabstellenfunktion schon wichtig und war jetzt eigentlich bis zu meinen letzten Tagen auch immer noch Thema. Wir hatten dann jetzt im letzten Jahr das große Glück, dass ein Head of Data eingestellt worden ist, der nämlich genau für diese Themen dann eben verantwortlich war, wie die internen Themen und Daten zum User Management und die ganzen User-Daten eben verwendet werden, verwaltet werden, überhaupt erstmal ein richtiger Data Lake aufgebaut wird und eine ganze Data-Struktur. Und und dazu hatten wir sozusagen schon so ein bisschen, in Anführungszeichen, vielleicht Vorarbeit geleistet und versucht, da eben Konventionen und Prozesse uns dafür einzusetzen, dass es die eben gibt und auch klare Verantwortlichkeiten innerhalb des Hauses, sodass am Ende halt auch wirklich die richtigen Daten genutzt werden, um die richtigen Schlüsse zu ziehen und dann eben auch die richtigen Produktentscheidungen zu treffen.
Nach 5 Jahren Statista hast du dich dann für was Neues entschieden. Du bist zu Sopra Steria gegangen. Mhm. Ich hatte vorab mal geschaut, es gibt da insgesamt 2700 MitarbeiterInnen allein in Deutschland. Ich kannte das Unternehmen aber vorher nicht. Mhm. Kannst du kurz sagen, was genau Sopra Steria macht und was du dort machst?
Ja. Sopra Steria ist ein in Frankreich gegründetes Unternehmen, das insgesamt, ich glaube, etwas über 40.000 Mitarbeitende hat, unter anderem auch 4.000 Consultant. Und ich bin einer dieser Consultant. und Sopra Steria, manche sagen so, das ist eine IT-Bude. Also es ist ein IT-Dienstleister, die aber auch seit vielen Jahren eben auch beratende Tätigkeiten eben haben. Es gibt einzelne Software-Solutions, die halt in-house gebaut und produziert werden und auch maintained und betreut sozusagen werden. Das sind teilweise sehr, sehr spitze Produkte, da kann man sich vorstellen, wie zum Beispiel Programme, die die Feuerwehr nutzen, um ihre eingehenden Notrufe zum Beispiel zu verwalten und solche Sachen. Aber eben auch Beratung ist ein großes Thema und der ganze Bereich Change, Transformation. Und ich bin halt Beraterin für digitale Transformationsprojekte. Und das ist ja etwas, was sich ja sowohl bei Rowohlt als auch bei Statista, wo ja ein sehr krasser Wachstum ja auch die 5 Jahre, wo ich da war, großes Thema war. Und dadurch, dass ich bei Statista ja auch eine sehr stark beratende Tätigkeit hatte, hatte mein Chef mich, also als ich dann irgendwann mal geäußert habe, ich würde gerne mal wechseln, hatten wir schon vor fast ein Jahr vorher schon die Gespräche schon darüber so aufgenommen und er hatte mir nahegelegt, mir das Thema Beratung nochmal nahezulegen.
Mhm.
Und ich hatte ehrlich gesagt ziemlich krasse Vorteile beim Thema Beratung und hatte sehr lange gesucht jetzt, um ehrlich zu sein, um auch eine Beratung zu finden, die auch, wo ich ein gutes Gefühl dabei hatte. Ich hatte, wie soll ich sagen, also einige, die bei der HMS ja studieren, gehen ja auch zum Beispiel direkt in die Beratung oder kommen aus der Beratung, gehen dann nochmal an die HMS und machen dann was anderes. Und deswegen war mir klar, dass, wie soll ich sagen, das Klischee von Beratung, so dieses Long Hours und irgendwie doppelt und dreifach reinbuttern. Und das war ehrlich gesagt nicht so das, wie ich mir mein Berufsleben vorgestellt habe. Aber die Tätigkeit an sich sehr gut gefallen hat. Das hat mir schon bei den Praxisprojekten hier an der HMS gut gefallen, aber auch später meine beratenden Tätigkeiten und diese Sonderprojekte und dieses in ein Thema reingehen, sich eine Expertise verschaffen, falls noch nicht vorhanden, dem Kunden irgendwie immer versuchen, guten Überblick zu verschaffen, vielleicht auch einen besseren Überblick zu verschaffen als KonkurrentInnen und dort eben dafür zu sorgen, das Thema so gut wie möglich zu bearbeiten, sei es eben, dass man etwas nimmt, was Altes ist und in etwas Neues umwandelt oder eben auch versucht, eben etwas ganz Neues, eine ganz neue Möglichkeit eben sichtbar zu machen und vielleicht auch ein bisschen dafür zu lobbyieren, was auch ein großes Thema bei Statista war.
Du hattest gesagt, dass du mit Blick auf die Beratungsbranche so ein bisschen auch ein mulmiges Gefühl am Anfang hattest und dass es ja dann doch ein großer Schritt ist, nach 5 Jahren Statista nochmal zu wechseln.
Mhm.
Was würdest du sagen, war so die größte Umstellung für dich?
Ich habe jetzt deutlich mehr Fokus als vorher. ich wollte vor allen Dingen, also ich hatte ja sowohl bei Rowohlt als auch bei Statista in super generalistischen Stellen gearbeitet, mir innerhalb von kürzester Zeit immer einen sehr großen Überblick verschafft, aber auch ein extrem großes Netzwerk eben dadurch bekommen, was natürlich viele Vorteile bringt. Aber am Ende des Tages habe ich dadurch kein Profil entwickelt. Also ich stehe nicht für eine Sache. Ist vielleicht auch ganz gut. Aber ich habe mir das schon immer irgendwie ein bisschen gewünscht eigentlich, dass ich ein bisschen mehr mich fokussieren darf. Und das ist auf jeden Fall jetzt der Fall. Ich habe jetzt ein Projekt. Das hat es noch nie gegeben. Ich habe jetzt eine Teilprojektleitung übertragen bekommen von einem relativ großen Projekt und ich weiß, ich habe dort einen Fokus. Und ich weiß genau, das sind meine Projektmitarbeitenden. Einige sind zu 100, andere vielleicht zu 50% Teil des Projekts. Und das bleibt auch erstmal so. Das heißt, es gibt weniger Fluktuation, deutlich mehr Berechenbarkeit, was ironisch ist, weil ich glaube, bei vielen anderen Leuten wäre das umgekehrt. Die kämen von einer Beratung und würden dann sagen, das ist irgendwie alles ganz schön volatil und hier passiert irgendwie ganz schön viel und gehen dann in ein Unternehmen und haben dann plötzlich sehr viel mehr Überblick über das, was sie eigentlich tun. Bei mir ist es jetzt genau umgekehrt. Und das schätze ich gerade sehr, dass ich ziemlich genau weiß, was gerade mein Scope ist, was meine Aufgaben sind, wie mein Tag aussehen wird. Und das war mir auch wichtig, genau eine Beratung eben auch zu finden, die dieses elendige Buzzword von Work-Life-Balance doch auch ziemlich sicher gewährleisten kann.
Ja, dass die Work-Life-Balance groß geschrieben wird bei Suprasteria, kann ich mir gut vorstellen. Ich habe vorab mir euren Imagefilm angeguckt und hatte gesehen, dass euer Office auch direkt am Wasser liegt und dass dann auch mal ein SAP aufgepustet wird. Also sehr sympathisch. Ja, du hast ja viele Stationen hingelegt und auch sehr abwechslungsreiche. Du hast angefangen mit Kultur, mittlerweile bist du in der Beratung. Wenn du jetzt deinem 20-jährigen Ich nochmal einen Karrieretipp geben könntest, welcher wäre das?
Ich glaube, den könnte ich gar nicht so richtig geben. Ich glaube, dass alles, was ich gemacht habe, seinen Zweck und seinen Sinn am Ende hat. Und jeder Haken, den ich geschlagen habe, jede Kurve, die ich gegangen bin, hat ja irgendwie ja seine Lehren irgendwie mit sich gezogen. Und ich würde die gar nicht missen wollen. Ich glaube, der einzige Tipp, den ich mir selber geben würde, wäre noch ein bisschen geduldiger. Bisschen geduldiger und ein bisschen, vielleicht ein bisschen gnädiger auch mit mir selber zu sein. So lerne ich viele Leute an der HMS kennen und im HMS-Kontext kennen. Diese dieses Bedürfnis, endlich mal von alleine gelassen zu werden und richtig Gas zu geben. Und das ist eine total positive Eigenschaft. Und ohne das könnte man, glaube ich, auch viele Themen und Herausforderungen und so gar nicht angehen. Aber so dieses nicht erwarten können, dass man die Gelegenheit bekommt, auch vielleicht, um sich zu beweisen. Und das wäre halt einfach, glaube ich, nochmal so dieses, mir selber nochmal so die Hand auf die Schulter zu legen und zu sagen, das wird. Hab ein bisschen Geduld. Du kriegst deine Chance.
Ja, geduldiger werden ist, glaube ich, ein guter Tipp, der jeder beherzigen sollte. Vielleicht zum Abschluss nochmal eine Frage. Wir haben mit Opernchor angefangen. Du hast irgendwie eine Affinität für das Thema. Was würdest du denn sagen, sind so die 3 Top-Opern, wo man mal hingehen sollte?
Das ist sehr schwierig zu sagen, weil man, glaube ich, immer gucken muss, von wo man kommt. Für Opernneulinge, glaube ich, ist eine schöne Oper, Die Fledermaus, denn sie ist auf Deutsch. Ist ein Wiener Klassiker mit sehr viel guter Laune und da gibt es immer sehr viel, viel zu sehen, sehr viel Humor, auch sehr viel Aktuelles. Die Chance wird oft genommen, auch sehr viel Aktuelles mit reinzunehmen. Dann Die Zauberflöte, auch Mozart in dem Fall zwar, aber auch, der ist ja auch Österreicher, auch auf Deutsch, einfach die beeindruckendsten Arien und so viele Melodien, die man wiedererkennen wird, wenn man auch gar keine Klassik hört. Und ich würde sagen, Turandot, das ist Puccini und das ist italienisch und das ist einfach sehr satt und sehr rich. Und wenn man mal so richtig italienische Oper mal erleben will, dann ist das schon sehr heavy, aber auch sehr beeindruckend.
Okay, ja, beim nächsten Opernbesuch werde ich an dich denken. Ganz lieben Dank, dass du dir die Zeit genommen hast und dass du so viele Insights mit mir geteilt hast. Und alles Gute für dich.
Dankeschön, es war mir ein Vergnügen.
Das war auch schon die Episode mit Sarah. Lasst gerne eine Bewertung da, wenn euch der Podcast gefallen hat. Falls ihr euch für ein Studium an der HMS interessiert, dann schaut doch gerne einmal bei hamburgmediaschool.com vorbei. Wir freuen uns auf dich. Alles Gute und bis zum nächsten Mal.